Der erste Anruf ging natürlich an meine Freundin. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Okay. Danach hatte ich auch gar keine Zeit mehr, irgendwie auf mein Handy zu schauen. Aber die Gedanken natürlich, so viele Freunde, wie ich hier in der Umgebung habe, dass die könnten betroffen sein und dass ich vielleicht jemanden treffe, gleich hier auf dem OP-Tisch, den ich persönlich gut kenne, die Gedanken hatte ich natürlich die ganze Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei unserem nächsten Deep Dive. Denn auch heute tauchen wir wieder ein in das Universum Krankenhaus, wo viele spannende Menschen in vielen spannenden Jobs arbeiten. In der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns mitzunehmen in ihren Arbeitsalltag. Und heute lassen wir uns in den OP-Saal entführen. Was passiert eigentlich genau hinter den Türen eines Operationssaals? Und wer sorgt dafür, dass dort alles glatt läuft? Wenn wir an Operationen denken, denken wir vor allem an Chirurginnen und Chirurgen. Aber nach dieser Folge der stationären Aufnahme werden wir beim Stichwort OP zukünftig auch an operationstechnische Assistenten denken. Denn unser heutiger Gast Jonas Röske ist operationstechnischer Assistent und kennt die Abläufe im OP in- und auswendig, sei es in der Unfallchirurgie, der Neurochirurgie oder der Kinderchirurgie. Mit nur 25 Jahren hat Jonas den mutigen Schritt gewagt und seine Festanstellung gegen die Zeitarbeit bei Doctari eingetauscht. Seitdem ist er an verschiedenen Kliniken, vor allem in längeren Einsätzen, am Start. Ich spreche mit ihm unter anderem über das Treiben hinter den OP-Türen, über die Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten und die Frage, was muss passieren, damit sich wieder mehr junge Menschen für einen Beruf in der Pflege entscheiden. Wenn ihr die Inhalte spannend findet, dann abonniert die stationäre Aufnahme gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt rein in das Gespräch mit Jonas.
Jonas Röske, bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme.
Ahoi Jonas, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme.
Moin, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hi Nils.
Hi Jonas, richtig cool, dass du dabei bist. Und Jonas, lass uns mal so anfangen. Vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du genau?
Ja, ich bin Jonas, gerade 28 Jahre alt geworden, komme ursprünglich aus einer, ich nenne es mal, Kleinstadt namens Gentin, bin dort aufgewachsen und lebe derzeit in der Nähe von Magdeburg.
Und wo ist Gentin? Ist das in der Nähe von Magdeburg?
Gentin befindet sich eine Stunde von Magdeburg entfernt. Ist auch ganz großer Zufall, dass ich überhaupt hier gelandet bin im Rahmen meiner Ausbildung, denn eigentlich hatte ich viel Größeres vor.
Oh, 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 okay. Das ist schon mal ein sehr guter Cliffhanger, lieber Jonas, für später. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, du bist operationstechnischer Assistent, kurz OTA. Unsere Hörerinnen und Hörer haben wahrscheinlich nicht alle ein klares Bild von diesem Beruf. Kannst du uns erklären, was ein OTA genau macht?
Ja, ich versuche das meinen Freunden immer einfach zu erklären, indem ich sage, ich bin OP-Schwester. Die OP-Schwestern würden sich jetzt darüber mokieren, denn OP-Schwestern mögen es nicht, sich mit OTAs gleichgestellt zu sehen. Allerdings ist mein Aufgabenbereich ähnlich der OP-Schwester, beziehungsweise eigentlich gleich der OP-Schwester, nur dass meine Ausbildung über die 3 Jahre hinweg technisierter ist und sich nur im OP befindet.
Und was heißt technisierter? Also wo ist da der konkrete Unterschied?
Ich mache 3 Jahre lang nur die OP-Ausbildung, während eine Operationsfachschwester, also eine OP-Schwester, 3 Jahre die Ausbildung zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann macht und dann noch 2 Jahre Fortbildung im OP. Und das, was die OP-Schwester innerhalb von 5 Jahren lernt, mit 2 Jahren vertiefter Operationspflege, mache ich nur in 3 Jahren. Hat den Nachteil für mich, dass ich ausschließlich im OP eingesetzt werden kann.
Und was genau gehört dann so zu deinen Tätigkeitsbereichen im OP?
Ich würde sagen, ich bin der Mann für alles. Das beginnt schon bei der Patientenannahme, bei der Patientenvorsorge, auch wenn es nur ein kleines Gespräch vorneweg ist, um dem Patienten die Angst zu nehmen, während sie in den Operationstrakt kommen. Ein kleines Pläuschen schadet niemanden, sage ich immer. Ich bereite die Patienten im Operationstrakt vor, kontrolliere, dass alles richtig ist, dass es zu keinen Verwechslungen kommt übergebe dann dem Patienten der Narkoseabteilung und währenddessen bereite ich die Operation vor, sprich ich instrumentiere während der OP. Das heißt, ich muss die Instrumente zusammensuchen, ich muss mir Gedanken machen, wie wird was operiert, garantiere dann während der OP die Sterilität, kümmere mich um die Ärzte, bin am besten immer einen Schritt voraus, dass die Ärzte unbeschwert wie möglich operieren können. Und dokumentiere den ganzen Ablauf und sorge auch noch nach der Operation dafür, dass der Patient gesund und munter wieder aus dem OP rauskommt.
Krass, also ja schon wichtig, denn manchmal kann es ja wahrscheinlich auch auf wenig Zeit ankommen, wenn da irgendwas nicht bereit liegt, wäre ja dann wahrscheinlich nicht so optimal. Hast du denn dann pro Eingriff irgendwie eine Liste, die du dann abgehen kannst und kannst sagen, okay, die 10 Sachen brauche ich, oder hast du das dann immer im Kopf vorher, wenn du das alles bereitlegst?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Anfangs, gerade im ersten Ausbildungsjahr, wird man total überrumpelt. Und ich glaube, jeder Auszubildende hat das Gefühl, ich werde es niemals können. Ich werde es nicht schaffen. Natürlich sind die Eingriffe sehr standardisiert und man weiß eigentlich nach gewisser Zeit immer, was kommt. Aber der Input, den man am Anfang hat, wenn man die OP vorher vielleicht einmal nur gemacht hat oder gar nicht, der ist sehr hoch, weswegen man sich schon viel vorbereiten muss. Da gibt es auch Listen. Aber mit der Zeit entwickelt sich natürlich eine Routine. Und die Routine ist in jedem Krankenhaus, in jeder Einrichtung, in jedem Operationstrakt irgendwann gegeben. Aber als Zeitarbeiter ist es der große Anspruch, sich dieser Routine des Krankenhauses, wo man hinzustößt, anzupassen und anzunehmen. Und da greife ich dann viel auf meine Erfahrung zurück, um mich so schnell wie möglich reinzufinden. Aber es ist wie beim Autofahren, jede Kupplung vom Auto kommt später oder früher und es braucht immer einen kleinen Moment, um sich an die Gegebenheiten zu gewöhnen.
Glaube ich sofort. Es geht ja auch öfter mal turbulent und dramatisch zu im OP. Was war denn der schwierigste oder vielleicht auch belastendste Fall, den du bislang erlebt hast?
Bis vor knapp anderthalb Jahren hätte ich gesagt, es war ein Verkehrsunfall mit einem 12-jährigen Jungen, der mit 70 Kilometer pro Stunde von einem Auto erfasst wurde als Fußgänger. Boah. Dabei ging es im OP drunter und drüber und auch dabei gibt es keine Routine. Für jeden Extremfall muss man sich neu auslegen. Das war schon sehr kritisch, da wir dort am offenen Herzen reanimieren mussten. Wir mussten die Schädeldecke öffnen, wir mussten den Bauchraum eröffnen. Und das geht einem natürlich sehr nah, auch wenn ich selbst noch keine Kinder habe. Habe ich lange an diesem Fall geknabbert. Aber wie ich ja sagte, bis vor anderthalb Jahren hätte ich das gesagt. Denn mein schlimmstes Erlebnis, was mich auch, ich gebe es ehrlich zu, bis heute beschäftigt, ist tatsächlich die Amokfahrt vom Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024.
Ach krass, da warst du involviert.
Das kann ich bis heute ins kleinste Detail aus meiner Erinnerung heraus wiedergeben, wo ich gerade war, wie ich war und wie ich das verlebt habe.
Also für alle, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben, korrigier mich gerne, Jonas, wenn ich Quatsch erzähle, aber das war Dezember 24, Magdeburger Weihnachtsmarkt und ich meine, ein saudischer Mediziner war das sogar, der da mit einem X3 durch einen Rettungsweg auf den Weihnachtsmarkt am Alten Markt gefahren ist und dann eben mit ziemlich hoher Geschwindigkeit da rund 300 Meter durch die Menschenmenge durch und ich glaube 6 Personen getötet und über 300 verletzt.
4 Personen sind leider verstorben. Und knapp an die 300 Leute waren verletzt. Darunter knapp 70 in meiner Klinik als schwer verletzt eingeliefert worden.
Krass. Und bist du da dazu gerufen worden oder hattest du ohnehin Dienst an dem Abend?
Genau, ich weiß das noch ganz genau. Ich war natürlich als Ortsansässiger auch schon auf dem Weihnachtsmarkt eine Woche zuvor und habe mich noch unterhalten mit meinem Kumpel, weil man hat ja immer so ein Auge für solche Dinge, weil es ist ja kein Geschehnis, was das erste Mal war. Und da sagte ich noch zu meinem Kumpel, guck mal, da stehen gar keine Steine hier. Kannst ja locker einfach reinfahren. Wie kann das denn sein? Und eine Woche später schrieb er dann bei WhatsApp abends, ich habe gerade in meinem frisch sanierten Haus den neuen Kaminofen mit meinem Kumpel aufgestellt. Und da kam die WhatsApp, du, da ist gerade einer durchgefahren. Und daraufhin rief ich meinen Assistenzarzt in der Notaufnahme an und fragte, du, ich habe hier gerade was gehört, muss ich kommen? Und er sagte, ja, wir lösen jetzt den MANF aus. Das ist ein spezielles Alarmierungssystem für Massenanfall an Verletzten. und komm mal ruhig schon, du wirst kommen müssen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin natürlich gesittet normal hingefahren und während der Autofahrt klingelte dann schon mein Handy. Das ist ähnlich zu vergleichen mit diesem Notwarnsystem der Bundesregierung für Katastrophen. Da gibt es ja ab und zu so Testalarme. Und da wusste ich, okay, es ist jetzt ernst. Und auch auf dem Weg zur Klinik hat man über Magdeburg, ich wohne, wie gesagt, etwas im Speckgürtel, über Magdeburg schon wirklich den Blaulichtregen gesehen in den Wolkenspiegeln. Das war total schockierend. Und auch in der Klinik angekommen, die Schranken waren alle oben und die Leute sind einfach zum Helfen gekommen.
Wahnsinn. Und wenn da so viele Menschen sind, also da kann man ja gesittet und normal gar nicht arbeiten. Also das muss doch super turbulent dann sein, oder?
Ja, ich bin umgehend in den OP gegangen, weil ich wusste, ich kann nur operieren. Ich habe nicht darauf gewartet, wie ich koordiniert werde. Denn es gibt auch einen speziellen MANF-Manager, der die Leute dann verteilt und den Bedarf abdeckt. Für mich war klar, ich bin operationstechnischer Assistent und ich muss in den OP. Bin dann dorthin gegangen und habe auf den Ersten gewartet, der unsere Hilfe braucht. Das geht ja nach einem Triage-System. Da gibt es die Farbe Rot, Gelb und Grün. Rot heißt umgehender Handlungsbedarf. Der Patient ist lebensbedrohlich verletzt. Gelb heißt, er benötigt innerhalb der nächsten Stunden eine Behandlung. Und Grün heißt, du brauchst keine Behandlung, beziehungsweise nicht so notwendig, dass du jetzt Kapazitäten in Anspruch nehmen musst. Ich war einer der ersten meiner Kollegen mit im OP. Und in der Uniklinik ist es so, dass jede Fachabteilung das ein eigenes OP-Team hat. Und wir sind insgesamt 6 Leute gewesen im normalen Regeldienst damals. Und nach knapp einer halben Stunde nach Alarmierung waren wir 4 Leute. Und dann standen wir wirklich da wie in einem Film und haben gewartet, bis der erste Patient kommt. Weil es hieß, wir müssen heute viel schaffen, wir müssen viel operieren. Und der erste Patient war dann ein junger Mann, der hatte diverse Knochenbrüche und offene Verletzungen. Der war wirklich der Patient mit der höchsten Priorität. Ich würde schon sagen, Farbe dunkelrot. Und den fuhren wir dann in den Saal. Was mir dabei lang in Erinnerung bleibt, sind die Markierungen auf den Menschen. Dadurch, dass ja so viele Menschen verletzt wurden und man natürlich nicht erst den Personalausweis sichten konnte und die Identität des Patienten klären konnte, hat man ihn einfach mit einem fetten schwarzen Edding eine Nummer auf die Stirn und auf andere Körperteile geschrieben, dass man die sieht. Mhm. Und so fing es dann an. Nummer 71 war der erste Patient. Und wie gesagt, ein junger Mann. Wir haben ihn erst versorgt innerhalb von 20 Minuten und wir wussten aber nicht, wie viele Patienten noch kommen. Es war in drunter und drüber. Und dadurch, dass man auch nicht unbegrenzt sterile Ressourcen im OP hat, muss man auch schauen, wie koordiniert man sich jetzt und wo führt man die nächste Operation überlappend durch. Und so kam es dann, dass der zweite Patient kam, dann kam der dritte Patient und wir sind nur zwischen den OP-Sälen als OP-Pfleger gesprungen und die Ärzte haben sich aus der Notaufnahme immer wieder einen Patienten abgeholt. Im Sinne einer 1-zu-1-Betreuung, der Arzt ist nach unten gegangen, hat sich eine Karteikarte mit der Nummer geholt, ist mit dem Patienten gemeinsam in den OP-Saal gefahren, dort haben wir schon auf die gewartet, sind dann in einen OP-Saal, der gerade noch frei war, haben den Patienten versorgt und sind wieder nach vorn in die Patientenschleuse gegangen und haben auf den nächsten Oberarzt gewartet, bis er uns den nächsten Patienten bringt. Nun ist es aber so, dass man nicht weiß, wie viele Patienten kommen da noch. Und bei Patient Nummer 9, den nur ich als OP-Pfleger, als OTA betreut habe, war für mich dann um 4 Uhr morgens Feierabend.
Wow. Ich stelle mir das auch besonders herausfordernd vor, weil man ja auch persönlich betroffen sein kann, also durch Freunde oder Familie, die zu Schaden gekommen sind. Am Anfang war ja die Lage super unübersichtlich. Haben dich solche Gedanken beschäftigt oder warst du da zu sehr im Tunnel für solche Gedanken?
Ja, ich habe viel im Freundeskreis im Nachhinein gehört, wir wollten eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen, zum Glück haben wir das nicht gemacht. Und mein erster Anruf im Auto noch war natürlich meine Freundin. Die war gerade auf der Weihnachtsfeier von der Arbeit aus und die haben sich aber noch kurz davor dagegen entschieden, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Das war kurz vor Heiligabend und es wäre viel zu voll gewesen. Deswegen sind sie an eine andere Lokalität angelaufen, sage ich mal. Die waren zu Fuß unterwegs. Der erste Anruf ging natürlich an meine Freundin. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Okay. Danach hatte ich auch gar keine Zeit mehr, irgendwie auf mein Handy zu schauen. Aber die Gedanken natürlich, so viele Freunde, wie ich hier in der Umgebung habe, dass die könnten betroffen sein und dass ich vielleicht jemanden treffe, gleich hier auf dem OP-Tisch, den ich persönlich gut kenne, die Gedanken hatte ich natürlich die ganze Zeit.
Glaube ich sofort. Krasse Geschichte, Jonas. Und ich, ja, kann mir gut vorstellen, dass sowas lange nachhalt, so eine Geschichte. Wow.
Ich wünsche es auch keiner Pflegekraft, in keinem Leben, egal wie viele Jahre man arbeiten muss, dass man so etwas miterleben muss. Es ist schon schlimm genug, sowas in den Medien überhaupt mitzuverfolgen.
Ja. Komm, dann kommen wir mal zur etwas strahlenderen Kehrseite der Medaille. Ich habe dich jetzt nach dem belastendsten Fall gefragt. Was war denn bisher der schönste Moment in deiner Karriere als OTA?
Der schönste Moment resultierte tatsächlich aus einer schlimmen Erfahrung. Denn mit Beginn des Ukraine-Krieges hatten wir einen verletzten Soldaten, einen ukrainischen verletzten Soldaten, der auf eine Mine getreten ist. Und dieser brach sich Beine und Arme und wurde bei uns aber versorgt. Aufgrund des Transportes nach Deutschland, warum auch immer, haben wir ihn versorgt. Das gute Ergebnis, was wir erzielen konnten durch unsere medizinische Versorgung, habe ich persönlich miterlebt. Denn eines Tages war ich, warum auch immer, bei meinem Oberarzt im Büro, um einen Kaffee zu trinken. Man ist ja doch auch nur irgendwo ein Mensch. Und da sagt er zu mir, komm, ich habe jetzt Sprechstunde, wir gehen mal rüber, den Patienten kennst du noch. Denn natürlich bleiben solche Patienten in Erinnerung. Es ist irgendwo Krieg, der Mensch ist auf eine Mine getreten, das hat man auch nicht jeden Tag. Und das war eine große Baustelle. Und der Patient erkannte mich tatsächlich wieder im Sprechzimmer, hat sich bedankt, auf Englisch natürlich, und konnte laufen. Natürlich hat man die Blessuren in Form von Narben gesehen, aber er konnte laufen, er konnte seine Arme bewegen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, Mensch, jetzt sieht man auch das tolle Ergebnis. Und der Mensch hat wieder ein relativ unbeschwertes, tolles Leben.
Ja, Leben ist das Stichwort, ne? Und da hast du ja mit diesen beiden Fällen, die du gerade beschrieben hast, hast du ja diese beiden Extreme, die dein Beruf dann einfach auch mit sich bringt. Das ist schon wirklich krass. Also sowohl diese schlimmen Fälle als dann eben aber auch diese schönen Momente, die ja auch außergewöhnlich sind und die jetzt auch nicht jeder Berufstätige, sagen wir mal, so emotional erleben wird wie du.
Ja, natürlich trifft man auch nur Menschen im Krankenhaus, denen es nicht gut geht. Und ich finde es auch schwierig, da positive Dinge draus zu ziehen. Aber wenn ich das auf meine Person beziehen kann, dass ich dem Menschen mit meiner Tätigkeit im OP als OTA geholfen habe, dann finde ich schon, dass man von positiven Dingen sprechen kann. Ja. Und auch die Wertschätzung unter Kollegen ist immer eine tolle Erfahrung, wenn man sagt, nach einer anstrengenden, herausfordernden Operation, Mensch, hast du toll gemacht oder wie souverän du das erledigt hast, finde ich gut. Auch das sind positive Dinge.
Dann lass uns doch mal back to the roots gehen. Wann hast du denn zum ersten Mal gedacht, ich will in die Medizin? Und warum bist du überhaupt in dem Bereich gelandet?
Mein Vater ist Doktor für Chemie, ein richtiger Doktor unter Fachkreisen, ein Doktor rea nat. Und ich habe immer viel erlebt, was mein Vater alles weiß. Und ich wusste, das werde ich nicht können. Ich habe mir als Kind oft viel Druck gemacht, Mensch, ich muss meinem Vater gerecht werden und der wird doch nur stolz auf mich, wenn ich jetzt auch irgendwas Hochtechnisiertes oder Hochmedizinisches studiere oder überhaupt etwas studiere. Und eines Tages im Gespräch habe ich ihm das so offenbart, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle, obwohl mein Vater überhaupt nicht diesen Erziehungsstil gefahren hat, dass ich werden muss, was er möchte. Und in diesem Gespräch sagt er dann zu mir, du, mach, worauf du Lust hast, mach, was du willst. Du musst damit zufrieden sein und egal, was ich mache, er ist stolz auf mich. Schön. Und daraufhin fing ich natürlich an, eine ganz andere Sichtweise zu entwickeln auf mein zukünftiges Berufsleben und habe mich umgeschaut. Für Medizin, bin ich ganz ehrlich, habe ich einfach in der Schule nicht genug aufgepasst. Ich habe ein miserables Abitur gemacht, aber das war mir auch in meinem jugendlichen Leichtsinn egal und ich bereue es auch bis heute nicht. Und habe mich dann umgeschaut, was gibt es denn für Alternativen, dass ich eng an einem Arzt arbeiten kann, aber nicht dafür studieren muss. Und so bin ich auf den Beruf OTA gekommen.
Krass. Ja, cooler Werdegang und ein Hoch auf Papa, kann man an der Stelle nur noch mal sagen. Genau so sollte man das machen als lieber Vater.
Ich habe ihm viel zu verdanken und ich bin auch immer noch dankbar, dass es ihn gibt und dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Schön. Und wie lief dann die Ausbildung? War das also entspannt in Anführungszeichen oder war das hart?
Das war natürlich meine erste und einzige Ausbildung und im Vergleich zum Abitur war es schon eine harte Ausbildung. Es erforderte viel Lernfleiß. Allerdings fiel mir das viel leichter, weil man macht ja in dem Moment das, worauf man Lust hat. Nicht wie in der Schule muss man Kunst, Geschichte, Deutsch machen, sondern man hat kompakt das Wissen, was man auch wissen möchte. Ich musste viel lernen, ich musste viel Zeit investieren, auch während der Praxiseinsätze in der Ausbildung, dass ich mich da richtig reinknie und auch reinfinde. Und irgendwann gab es den Punkt in der Ausbildung, wo ich den Beruf verstanden habe. Und so fiel es mir auch leichter, mal nach links und nach rechts zu schauen und dann die Ausbildung tatsächlich mit Bravour zu meistern.
Du hast gerade links und rechts schon gesagt, du hast ja in der Ausbildung verschiedene Fachbereiche kennengelernt. Welcher Bereich hat dich denn am meisten fasziniert? Und ist das heute noch genauso oder hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt?
Tatsächlich hat mich die Unfallchirurgie in der Ausbildung schon am meisten fasziniert. Natürlich waren andere Fachbereiche wie Neurochirurgie, plastische Rekonstruktionschirurgie, aber auch die allgemeine Chirurgie immer spannend. Aber die Unfallchirurgie hat mich tatsächlich gecatcht. Und zum Ende meiner Ausbildung hin 2020 war dann auch eine Stelle in der Uniklinik frei für die Unfallchirurgie und die habe ich mir dann gleich geschnappt. Und dadurch, dass ich dort 5 Jahre Berufserfahrung sammeln konnte in der Unfallchirurgie, habe ich heute Riesenvorteile in der Zeitarbeit, da ich viele Systeme kenne, sei es Hüftsysteme, ganz viele verschiedene diverse Plattensysteme, verschiedenster Hersteller oder auch Wirbelsäulensysteme, kann ich natürlich eine große Bandbreite an Expertise vorweisen, was die Unfallchirurgie betrifft. Das macht es mir in der Zeitarbeit ungemein leichter, mich an die Gegebenheiten zu gewöhnen, denn ich beziehe es mal wieder metaphorisch auf eine andere Ebene. Nicht jedes Krankenhaus fährt VW. Es gibt auch Krankenhäuser, die fahren Mercedes oder BMW. Und dadurch, dass ich aber viele Modelle kenne, fällt es mir umso leichter, dort eine gute Arbeit zu machen.
Cool, also man kann sagen, super geil den Weg hingelegt. Und da ist nicht nur Papa stolz, da kannst du ja auch mega stolz drauf sein. Ich muss noch mal nachhaken, weil du am Anfang gesagt hattest, du hattest Großes vor. Was war denn die Alternative oder was hattest du denn irgendwann mal im Kopf?
Das, ich hatte Großes vor, war ja in Bezug zur Entfernung zu meiner Heimat.
Ach so.
Ich hatte mich beworben in Köln. Ich hatte mich beworben im UKE, Uniklinik Eppendorf in Hamburg. Und viel weiter entfernte Standorte haben von mir die Bewerbung im Briefkasten gehabt. Darunter aber auch Magdeburg. Und ich weiß gar nicht, ob ich bis heute eine Antwort von den anderen Kliniken bekommen habe. Aber Magdeburg war die erste Klinik, die mir die Zusage für dieses Assessment, für diesen Einstellungstest gegeben hat. Und dann bin ich da hingegangen. Und von knapp 150 Bewerbern wurden 7 Stück genommen. Und das war des Weges Schicksals, dass ich nur eine Autostunde von meiner Heimat entfernt bin. Ansonsten wäre ich jetzt vielleicht in Köln gelandet oder in Hamburg.
Und in Magdeburg ist es auch sehr schön, das weiß ich nur zu gut. Es ist doch auch schön, wenn man nahe der Heimat arbeiten kann. Und ich glaube, genau so wie du das sagst, ist es auch. Es soll dann am Ende eben immer genauso sein, wie es dann eben auch kommt.
Genau, das hat so ein bisschen die Familie zusammengehalten. Dadurch, dass man dann auch nachmittags nach dem Feierabend mal kurz nach Hause fahren konnte. Und wenn ich mir überlege, ich wäre jetzt 500 Kilometer von zu Hause entfernt, wer weiß. Ich hätte meine Freunde nicht, ich hätte mir kein schönes Haus in der Nähe von Magdeburg leisten können, weil die Preise in Köln vielleicht nicht machbar gewesen wären oder vieles andere. Vielleicht wäre ich auch niemals zur Zeitarbeit gekommen.
Ja, stimmt. Lass uns doch gerne jetzt noch mal kurz in den OP-Saal eintauchen, Jonas. Mich würde interessieren, wie ist denn das Verhältnis zwischen OTA und Chirurginnen und Chirurgen? Begegnet man sich da auf Augenhöhe oder spürt man da Hierarchie?
Also ich mache den Beruf jetzt seit knapp 8 Jahren und ich kenne die sogenannte Hierarchie nur aus Erzählungen. Ich würde auch fast gar nicht sagen, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, sondern eher unter der Gürtellinie. Wie einst mein leitender Oberarzt damals zu mir sagte, wir duzen uns hier alle, wir stehen hier alle im selben Blut, wir brauchen hier keine Show machen und ich bin der Herr so und so. Ja? Mhm. Und man kann, glaube ich, auch nur als gutes Team funktionieren, wenn es eine lockere Stimmung gibt. Natürlich mit gewissen Regeln. Mhm. Aber ich denke, operieren, häufiges Operieren schweißt zusammen. Das ja. merke ich auch jetzt im Rahmen meiner Arbeitnehmerüberlassung. Derzeit bin ich in Wolfsburg tätig. Je länger ich dort war und je besser ich mich dort eingefunden habe, desto befreundeter war ich auch mit den Ärzten. Die Hierarchie existiert vielleicht noch unter den Ärzten, zwischen Oberarzt, Facharzt, Assistenzarzt. Aber der Doktor ist heutzutage so angewiesen auf unsere Person im OP, als die OP, also auf die OP-Pflege, dass er sich gar nicht erlauben kann, bösartig hierarchisch zu sein. Mhm. Und umso angenehmer ist das Arbeiten auch, je mehr man miteinander spricht. Es ist ja nicht im OP so, dass dort geschwiegen wird und operiert wird. Man hört Musik zusammen, man redet auch über das letzte Wochenende. Solange die Arbeit kompromisslos, sorgfältig durchgeführt wird, kann man auch einfach nur Mensch nebenbei sein.
Finde ich auch gut, wollte ich auch sagen, solange nicht Roboter irgendwie diese Operation durchführen, ist es auch ganz schön, wenn es auch menschlich zugeht. Ich kann mir vorstellen, es gibt auch einen OP-Humor, oder?
Ja, da muss man auch im Privaten aufpassen. Vielen Leuten wird ja schon übel, wenn man nur von Blut spricht. Hm. Und der OP-Humor, würde ich sagen, ist einer der dreckigsten Humore im Sinne von jugendlicher Humor. Ja. Da wird auch am Tisch ausgetauscht über ekelhafte Fälle, die man hatte, oder komische Gespräche werden geführt, die auch nur jemand verstehen kann, der im OP arbeitet. Das muss man, glaube ich, wollen und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen dafür gemacht sein. Und wenn man mit diesem Humor in das Berufsleben als OTA startet, ich glaube, man findet die besten Freunde auf der Arbeit.
Und ich glaube, dass Humor doch auch wahnsinnig gut dabei hilft, ja, seinen Job da zu machen, ohne sich vielleicht auch permanent dieser großen Verantwortung bewusst zu sein, die man da ja hat, ne? Und wenn es menschlich zugeht und man kann mit den Kollegen einfach sich auch austauschen, es macht Spaß, funktioniert man ja im Zweifel auch besser. Und auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, ja, hilft ja auch irgendwie eine gute Stimmung im Team. Was mich dazu bringt, Jonas, wie gehst du denn damit um, wenn eine Operation mal nicht so gut ausgeht? Hast du da vielleicht auch Tipps für Berufseinsteigerinnen oder Einsteiger?
Ja, also die gängige Floskel ist ja, man darf nicht alles mit nach Hause nehmen. Aber ich finde, man darf schon einiges mit nach Hause nehmen. Es ist okay, mit seinen engsten Vertrauten über Fälle zu sprechen, aber auch im Team sich auszutauschen, was jetzt nicht gut lief und was gut lief. Und diese gute Stimmung, dieses gelassene Miteinander funktioniert eben auch nur, wenn die Versorgung für den Patienten garantiert ist. Wenn es jetzt brenzlig wird während einer Operation, dann macht auch keiner mehr Witze. Dann wird kurz rangeklotzt, es wird sich konzentriert, der Patient steht trotzdem im Vordergrund. Und wenn etwas nicht gut lief im Nachhinein, dann kann man da ganz offen drüber reden, denn meistens sind die Leute im OP so weit selbstreflektiert, dass sie sich den Fehler auch eingestehen. Denn es geht nicht nur um, beziehungsweise es geht gar nicht um die eigene Befindlichkeit, es geht um die Versorgung des Patienten. Und dabei gibt es fast ausschließlich konstruktive Kritik. Wenn ich jetzt dem Chirurgen sage, du, ich hätte mal auf die Unfallchirurgie bezogen, ich hätte die Schraube ein bisschen kürzer gemacht, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Beziehungsweise, wenn die Fraktur, der Bruch zum Schluss nach der Plattenversorgung überhaupt nicht gut steht, kann ich ihm auch sagen, hätte ich anders gemacht. Nicht im Sinne von, ich persönlich als OTA hätte es besser gemacht, aber aufgrund meiner Erfahrung gebe ich damit zum Ausdruck, es geht besser. Hm. Und das nehmen sich Chirurgen oft an, beziehungsweise auch Kollegen, wenn ich sage, du pass auf, ich hätte jetzt die Schere andersrum angereicht, mal ganz banales Beispiel, dann wird das nicht auf die eigene Person bezogen, sondern wirklich auf die Fachlichkeit. Und darauf kommt es, glaube ich, im OP auch an, dass man ehrlich miteinander umgehen kann und kein Schauspiel macht. Weil hierbei geht es zum Schluss um Menschenleben. Und alles, was verbesserungswürdiger ist, kann man auch anbringen. Und man muss im ständigen Austausch untereinander sein, dass es dem Patienten zum Schluss, ich sag mal, am besten geht.
Ja. Ist ja grundsätzlich immer eine gute Sache, wenn man auch offen ist für konstruktive Kritik und nicht sich immer persönlich angegriffen fühlt, sondern es einfach als Möglichkeit sieht, es beim nächsten Mal noch ein bisschen besser zu machen. Und da haben ja alle was davon, auch eben derjenige, der dann vielleicht diese Kritik mal abbekommt. Finde ich gut, dass ihr da so einen Umgang habt. Also vor allem natürlich im Sinne der Patienten.
Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn man mir was sagt. Und im Rahmen der Zeitarbeit sehe ich auch viele Kliniken und jeder arbeitet anders. Aber auch im OP gilt es, viele Wege führen nach Rom. Und dadurch, dass ich mannigfältige Einblicke in die Kliniken bekomme, habe ich auch die Möglichkeit, diese mannigfaltigen Varianten anzunehmen. Das heißt also, ich bin viel flexibler, ich schaffe es, mich schnell anzupassen und kann dadurch das Wissen aus anderen Kliniken, was ja erstmal nicht schlecht ist, wenn nicht sogar besser ist, als Verbesserungsvorschlag in einer anderen Klinik, wo ich Verbesserungspotenzial sehe, anbringen. Und perfekt ist niemand. Und auch ich muss viel fragen, aber auch das ist nicht verboten. Lieber einmal mehr fragen, als einmal zu wenig.
Ein wahres Wort. Du hast gerade Zeitarbeit schon als Stichwort genannt. Warum hast du dich denn 2025, nach ja, ich glaube, 5 Jahren in der Festanstellung, entschieden, mit Doctari in die Zeitarbeit zu wechseln?
Ich habe natürlich Leute von Doctari schon während meiner Zeit in der Festanstellung kennengelernt. Das war ein Anästhesist namens Farid Ali. Das möchte ich auch gern namentlich hervorheben, denn dieser kommt aus Hamburg und brachte mir die Firma Doctari erstmal näher. Und ich habe mich viel mit ihm ausgetauscht und auch so, wie wir gerade schon besprochen haben, hat sich eine Freundschaft entwickelt und wir waren dann eines Abends essen und ich sprach natürlich von Unzufriedenheit, ich war ausgelaugt, 24-Stunden-Dienste, Schichtsystem und ich war einfach K.O. Und er sagte, du bist so jung, Jonas, geh doch einfach in die Zeitarbeit. Du lernst noch so viel mehr und was soll schon passieren? Wenn nicht, kommst du einfach zurück. Weil mein Gedanke war immer, in den 5 Jahren Uniklinik, ist es das jetzt gewesen? So ganz zufrieden bin ich ja doch nicht. Weil ich einfach als junger Mensch schon gemerkt habe, wie anspruchsvoll beziehungsweise wie körperlich dieser Beruf auch für mich ist, wenn ich gegen meinen Biorhythmus nachts arbeiten muss und das 6-mal im Monat während dieser 24-Stunden-Dienste. Und mich trieb immer nur der Gedanke um, dass ich das nicht kann. Ich kann doch jetzt nicht einfach in eine andere Klinik gehen. Ich weiß ja nicht, wo liegen denn die Instrumente? Wie wird denn da operiert? Ich wusste nicht aus mir heraus, ob ich flexibel genug bin für die Zeitarbeit. Und mein Kumpel Farid sagte dann einfach, mach einfach. Ich bin nach meinem Facharzt einfach gegangen. Ich bereue es keine Sekunde. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es einfach gemacht.
Und es klingt so, als hast du es auch nicht bereut.
Ich bereue es bis heute nicht. Keine einzige Sekunde. Ich schätze jedes Wochenende, welches ich zu Hause sein darf. Ich schätze es, an Feiertagen mit meinen Freunden im Garten zu sitzen und zu grillen. Und ich schätze es, einfach wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wenn ich es mal so knallhart ausdrücken darf. Denn aufgrund dieser 24-Stunden-Dienste und Schichtdienste wurde ich irgendwann vom Freundeskreis schon gar nicht mehr gefragt, ob ich Lust habe, zum Grillen zu kommen, weil der ist doch eh arbeiten. Und nun habe ich wieder einen geregelten Alltag. Ich kann arbeiten gehen, wo ich möchte, wann ich möchte und wie ich möchte. Natürlich in Absprache und unter Rücksicht der Klinik. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass ich auch die Leute nicht vor vollendete Tatsachen setze. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Konzept Zeitarbeit für mich einfach der Bringer im Gesundheitssystem, weil ich wie ein anderer Mensch arbeiten kann. Ich kann meine Freizeit planen, ich kann das gar nicht beschreiben. Mir geht's einfach besser.
Und was ich aber gerade, weil du das auch gesagt hast, andere Klinik und dann die Instrumente finden und so, es ist ja gerade im OP auch wichtig, als gut eingespieltes Team zu funktionieren. Wie wirst du denn dann so als Neuer in so einem OP-Team dann aufgenommen? Machst du da was Spezielles, damit die Chemie stimmt? Bringst du Süßigkeiten oder irgendwas der Art?
Nein, also ich bin einfach ich und bin auch von Natur aus ein sehr sozial kompatibler Mensch. Ich gehe auf die Leute zu. Wichtig ist, dass ich mich immer bei jedem vorstelle und auch wenn ich das Gesicht vergessen habe, vielleicht mich noch ein zweites Mal vorstelle. In Bezug auf die Instrumente und natürlich die ganze Logistik im OP, das alles ist immer anders, gehe ich anfangs offen mit der Situation um und sage, pass auf, stellt mich hier an den Tisch und bringt mir die Instrumente, die ich brauche. Und ich nehme mir nachher die Zeit, von mir aus auch nach dem Feierabend, und schaue mich nochmal um und beweise mich innerhalb der ersten Woche, dass ich schnell und viel lerne, wodurch auch die Kollegen dann diesen Vorurteil ablegen, der kommt von der Zeitarbeit, der kann hier eh nichts, der weiß doch gar nicht, wo das alles liegt. Ich versuche immer, entgegen der Vorurteile zu arbeiten, indem ich mich unter Beweis stelle.
Cool. Was würdest du denn Fachkräften sagen, die mit dem Gedanken spielen, in die Zeitarbeit zu wechseln, aber sich vielleicht noch nicht so ganz trauen?
Bin ja viel im Austausch und auch oft bin ich das Sprachrohr für die Zeitarbeit. Natürlich kommen Kollegen in den Einsatzorten zu mir und fragen mich so ein bisschen aus. Und ich bin da auch ein offenes Buch. Ich rede offen mit denen, ohne zu versuchen, sie jetzt zu überzeugen. Ich spreche immer aus der Ich-Perspektive und sage, wie ich damit umgehe, wie für mich das Leben ist in der Zeitarbeit. Und natürlich gibt es auch viele, die sagen, oh, ich würde das so gern machen, aber ich habe ein Kind, ich habe Haustiere und ich möchte gegebenenfalls unter der Woche nicht weg sein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Einsatzorte in der Nähe zu finden, dass man jeden Tag fahren könnte. Aber ich möchte halt viel erleben und auch viel rumkommen und auch, ich sage mal, andere Operationskulturen kennenlernen, weswegen ich auch Einsätze mit mehr Entfernung wähle. Und offene Fragen beantworte ich einfach einfach wahrheitsgemäß und ich verstelle mich nicht. Ich sage denen auch meine eigenen Vorteile und meine eigenen Nachteile. Und wenn man mich aber fragt, sollte ich es tun, sage ich auf jeden Fall. Allein für die persönliche Entwicklung, was man alles lernen kann, außerhalb der vier Wände der eigenen Klinik, das ist unvorstellbar.
Lieber Jonas, so langsam biegen wir auf die Zielgerade ein, weshalb ich gerne mit dir noch über ein anderes Thema sprechen möchte. Am 12. Mai war der Internationale Tag der Pflege. Man könnte ja sagen, dass der Pflegeberuf aktuell unter einem Imageproblem leidet. Wie nimmst du das wahr?
Da müsstest du das Wort Imageproblem noch ein bisschen spezifizieren.
Naja, es wird ja zumindest immer viel gesprochen, dass die Bedingungen nicht so gut sind, die Bezahlungen nicht so gut sind. Also Stichwort Fachkräftemangel auf der einen Seite und dann aber auch mangelnde Wertschätzung auf der anderen Seite.
Ja, ich glaube, es wird politisch zu sehr gepusht aufgrund der aktuellen Lage. Pflegefachkräfte verdienen gutes Geld, meiner Meinung nach, in der Festanstellung. Allerdings nicht entsprechend der Leistung, die sie bringen. Wie ich vorhin schon sagte, ich habe bis zu 6 24-Stunden-Dienste früher meiner Festanstellung gemacht und habe damit roundabout 3.200 Euro verdient, was runtergerechnet auf diese 240 Stunden im Monat eigentlich ganz geringer Hungerlohn war. Ich finde, um das Image der Pflege zu verbessern, sollte man mehr nach vorne schauen. Man sollte perspektivischer handeln. Und nicht immer im Hier und Jetzt. Ich bin ja auch kein Politiker und Lösungsvorschläge habe ich jetzt noch nicht erarbeitet. Aber meiner Meinung nach sollte viel investiert werden ins Gesundheitssystem und man sollte von der Wirtschaftlichkeit der Gesundheit des Menschen absehen, um eben die Probleme, die jetzt schon im Argen sind, später nicht ausmerzen zu müssen. Beispielsweise Eintritt ins Rentenalter der letzten Generation jetzt in der Pflege. Da gibt es ja schon Prognosen, dass ab 2029, wenn diese Baby-Boomer-Generation in Rente geht, dass das Gesundheitssystem, was die Pflegekräfte betrifft, komplett einbrechen wird. Man müsste es attraktiver machen. Es ist auch nicht immer nur das Monetäre, sondern auch der Umgang miteinander. Oft erlebt man auch Neid und einfach Erschöpfung in den Kliniken, was einfach auch viel Unmut schürt.
Ja, als auch da wieder ein wahres Wort. Und ich glaube auch, Geld ist nicht das Einzige, was die Menschen ja glücklich macht. Ne? Die wollen einen Sinn sehen, die wollen vernünftige Strukturen und einfach auch gute Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, da gibt es einige Stellschrauben, an denen da am großen Rad gedreht werden kann von der Politik. Bist du guter Dinge, dass sich die Sachen in die positive Richtung entwickeln grundsätzlich?
Wie gesagt, ich bin ja kein Politiker und es ist auch ein hochkomplexes Thema, wo ich mich überhaupt nicht in der Kompetenz sehe, das jetzt zu beurteilen. Aber ich sage es mal so, es muss was passieren, weil sonst funktioniert es gar nicht mehr. Es muss ja irgendwie eine Lösung geben, um das Gesundheitssystem, und damit meine ich alles eingeschlossen, die Pflegekräfte, die Ärzte, die Reinigungskräfte, das, was das Gesundheitssystem am Laufen hält, es muss etwas passieren, dass es nicht zum großen Crash kommt.
Lieber Jonas, zum Abschluss bist du jetzt Teil eines Experiments. Denn wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, dass wir heute zum wahrscheinlich ersten Mal überhaupt keine Schnellfragerunde am Anfang gemacht haben. Warum? Einfach, weil wir unsere Anamnese heute mal ans Ende stellen wollten. Ich würde dir daher gerne nur jetzt noch 3 kurze Fragen stellen mit der Bitte um 3 kurze Antworten. Bist Oha. Du bereit? Oha.
Ich dachte, ich komme heute drum rum. Ja,
Nein.
Los geht's.
Frage 1, lieber Jonas. Was löst bei dir Glückshormone aus? Egal ob im Dienst oder außerhalb.
Freizeit. Ich freue mich jedes Mal aufs Wochenende. Seitdem ich in der Zeitarbeit bin, ist ein Freitag für mich wirklich der letzte Tag in der Woche. Es ist ein Freitag. Und das Treffen mit Freunden, die Freizeit zu genießen, das sind für mich die Glücksmomente, die ich habe.
Frage 2. Ich erahne die Antwort schon fast. Ich stelle sie trotzdem. Frühschicht oder Nachtschicht?
Frühschicht.
Ja, habe ich mir gedacht. Und Frage 3. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Erstmal für meine Körpergröße. Mit 2,01 Meter bin ich nicht der Kleinste im Saal und stoße mir das ein oder andere Mal den Kopf an der OP-Lampe. Aber auch, ich denke, für meine offene Art und meinen Humor. Ich kann mit Menschen, die ich noch nicht lange kenne, offen und ehrlich umgehen. Und ja, ich sage es einfach so, ich bin ein kleiner Klassenclown im Erwachsenenleben.
Das mit der offenen Art, das kann ich absolut unterstreichen, lieber Jonas. Es war wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen. Super spannend, super interessant und super unterhaltsam. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr angenehme Zeit gerade mit dir verbracht haben. Vielen, vielen Dank, Jonas, und alles Liebe für die Zukunft.
Ich habe zu danken, Nils. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Cool. Und auch an dich da draußen, merci fürs Reinhören. Du weißt, Wiedersehen macht Freude, Wiederhören auch. Demnach abonniere die stationäre Aufnahme gerne, um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. Du findest den Podcast von Doktari überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ciao, ciao.